ADHS und Autismus auf Social Media. Informativ oder gefährlich?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Habe ich ADHS? Ist mein Freund ein Narzisst? Wie fühlt sich Autismus an? Viele stellen sich solche Fragen und finden Antworten auf TikTok, Instagram und anderen Social-Media-Plattformen. Aber Studien zeigen, die meisten Antworten dort sind falsch oder führen in die Irre. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Privatdozentin Dr. Mandy Roy. Sie ist leitende Oberärztin in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen in der Asklepios Klinik Nordoxenzoll. Und Privatdozent Dr. Daniel Schöttle. Er ist Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios Klinikum Harburg. Was beobachten Sie denn auf TikTok und auf anderen Social-Media-Plattformen?
Genau, also so Phänomene wie ADHS und Autismus, was wir ja unter Neurodiversität zusammenfassen, das sieht man schon in den letzten Jahren, dass das deutlich an Interesse zunimmt. Also dass mehr und mehr Menschen darüber posten und da auch leider zum Teil Fehlinformationen dann gestreut werden.
Ja, was für Fehlinformationen? Was meinen Sie damit?
Also Fehlinformationen können halt sein, dass Dinge relativ aus dem Zusammenhang gerissen, vielleicht einzelne Eigenschaften von Menschen dort dargestellt werden. Und wenn das jemand jetzt guckt, um sich zu informieren über diese beiden Phänomene, also ADHS und Autismus, dass es doch zu undifferenziert ist, daraus abzuleiten, dass allein diese Facette, dass man vielleicht ungeduldig ist, ne? Dass man daraus schon ableiten könnte, dass man selber vielleicht eine ADHS hat.
Ja. Herr Dr. Schöttle, was beobachten Sie denn?
Ich erlebe es ähnlich, dass es eine Fülle an Informationen gibt, immer mehr Content da auch kreiert wird über psychische Erkrankungen, vor allem aus dem Bereich Neurodivergenz, also ADHS, Autismus. Und kann auch positiv das so sehen, dass Menschen an Informationen kommen, die normalerweise vielleicht gar nicht so mit Informationen über psychische Erkrankungen versorgt werden beziehungsweise sich kümmern würden. Das Ganze hat auch einen entstigmatisierenden Charakter. Wenn dann Betroffene selber aus ihrer Erfahrung berichten, kritisch wird es halt das, was du sagst, auch wenn dann subjektives Erleben dann als reines Faktenwissen geschildert wird und der Gesamtkontext halt auch unzureichend geschildert wird. Aber es kann dazu führen, dass Menschen vielleicht auch bei sich selber erstmal auf die Idee mit allen Vor- und Nachteilen auf die Idee kommen, dass da möglicherweise was bei ihnen vorliegt aus dem Bereich.
Gut, das heißt, das Ganze hat also einen positiven Effekt, also Aufmerksamkeit, vielleicht ein bisschen Aufklärung, auf jeden Fall Interesse, dass man sich nochmal woanders vielleicht informiert oder vielleicht auch so ein bisschen Unterscheidung treffen kann von sich aus. Ich würde ganz gerne nochmal bei den Nachteilen bleiben. Also Sie sagen ja, dass man zum Beispiel vermischt normales Verhalten mit vielleicht schon krankhaftem Verhalten. Wenn wir da jetzt zum Beispiel suchen, zum Beispiel Autismus, ich meine, wie definiert man denn überhaupt Krankheit?
Also letztlich, jede Krankheit hat ganz spezielle Symptome, ne? Wo es gut ist, wenn man auch nicht nur ein einzelnes Symptom genannt bekommt, sondern wirklich die Fülle an Symptomen weiß. Also es ist ja, wie gesagt, eine Zusammensetzung von Symptomen. Also zum Beispiel, wenn es um Autismus geht, ne? Da ist nicht nur das Symptom, dass man vielleicht Schwierigkeiten hat in Kontakt mit anderen Menschen, sondern es gehören auch andere Phänomene dazu, dass man zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit spontanen Veränderungen, dass man besondere Interessensgebiete hat oder auch empfindlich auf bestimmte Sinnesreize reagiert. Also das ist schon mal wichtig für die Definition von Erkrankungen, ne? Dass man eben weiß, welche Symptome gehören eigentlich dazu? Wie ist das Gesamtbild? Und es ist eben auch wichtig, dass es beim Menschen schon zu Beeinträchtigungen und Leidensdruck führt. Ne? Dass die Eigenschaften eben nicht nur da sind, aber der Mensch eigentlich problemlos damit klarkommt, dann würde man nicht unbedingt von einer Erkrankung sprechen, sondern dass halt wirklich auch Beeinträchtigungen im Alltagsleben bestehen.
Ne? Ja. Das hat etwas Gefährliches, wenn man nur Symptome rausnimmt und die dann irgendwo attribuiert, dass es passend zu einer psychischen Erkrankung auch wäre. Es muss dann schon ein gewisses Syndrom oder ein gewisses Cluster auch sein. Und wie du sagst, der Leidensdruck muss halt vorhanden sein oder die Einschränkung in mehreren Lebensbereichen. Allein, dass man ein Symptom hat, gibt es sehr viele, die jeder an sich auch erkennen kann möglicherweise, heißt aber noch lange nicht, dass es eine psychische Erkrankung ist. Also man muss da auch sehr aufpassen, dass vielleicht übliche Verhaltensweisen pathologisiert werden, die einfach Teil des menschlichen Spektrums sind und gar nicht den Störungsbegriff oder Erkrankungsbegriff dann auch erfüllen in ihrer Zusammenschau.
Ach so, Sie meinen, dass jemand immer zappelig ist oder sich nicht konzentrieren kann und man sagt, ah, der hat ja ADHS. Ja, sowas? Oder?
Genau, muss man vor. Genau. Also das Spektrum ist halt sehr weit, was ja. So in normalen Anführungszeichen ja. ist. Man muss da aufpassen, es gibt Menschen, die sind eher aktiver, vielleicht andere, die haben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt nicht, dass diejenigen auch ein ADHS haben oder umgekehrt, was ja auch eine gewisse Entwertung ist, wenn man dann sagt, alle sind irgendwie ein bisschen ADHS-ig und man nimmt es gar nicht ernst, sondern es gehört wirklich dazu, dass gewisse Symptome erfüllt sind, auch schon seit der Kindheit bei ADHS beginnt und dass die zu einer Beeinträchtigung auch in verschiedenen Lebensbereichen führen. Das heißt nicht, dass trotzdem auch Stärken damit einhergehen können, aber es muss halt beides irgendwo erfasst werden.
Ja, jetzt gerade wo wir bei ADHS sind, Sie haben ja im April 2026 ein Buch geschrieben über ADHS im Erwachsenenalter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Social Media das Interesse erhöht an solchen Dingen, hat es dann überhaupt Sinn, sich als Erwachsener nochmal testen zu lassen?
Ich glaube, es hat absolut Sinn. Viele Erwachsene, die dann kommen, die jahrelang mit einem unentdeckten ADHS haben, vielleicht auch mit den Folgen der ADHS haben, hohe Anpassungsleistungen zeigen, die vielleicht auch irgendwann mal zu einer Erschöpfung führen oder zu Begleiterkrankungen, profitieren sehr davon zu wissen, dass sie eine ADHS haben, haben vielleicht ein Stück weit ein Erklärungsmodell und können damit dann auch arbeiten, mit dem, was in ihrem Leben passiert ist.
Also lohnt es sich auf jeden Fall.
Das lohnt sich absolut. Und man hat dann natürlich mit einer Diagnose Anspruch auf Hilfe, sei das jetzt, dass man sich informiert, dass man Psychotherapie macht oder auch eine Medikation dann einnimmt.
Ja. Auf Social Media, da wird ja auch viel, wie soll ich sagen, es wird ja viel zugespitzt. So die mittleren Grautöne, die fallen dann so raus. Mir fällt so ein, Autismus ist ja zum Beispiel so etwas Schillerndes. Mhm. Autismus ist ja eins Ihrer großen Fachgebiete. Mhm. Kann man, also viele sagen ja, ja, eine Inselbegabung, das Kind kann so viel. Mhm. Ist etwas, was Ihnen auch begegnet, also dass da etwas so überhöht wird, positiv?
Mhm. Ja, das ist schon noch etwas, was landläufig häufig gedacht wird, ne? Dass das so ein typische Eigenschaft von Menschen im Autismus-Spektrum ist. Aber das ist es eben nicht. Ne? Also ähnlich wie Inselbegabung wird dann häufig gedacht, alle Menschen mit dem Autismus sind Mathe-Genies. Aber das ist natürlich auch, also das ist Schubladendenken. Ne? Dem ist nicht der Fall. Eine Inselbegabung im eigentlichen Sinn, das ist eigentlich eher selten, muss man sagen. Ne? Ja. Menschen im Autismus-Spektrum haben häufig besondere Interessen. Das stimmt schon, dass sie Interessensgebiete haben, wo sie sehr viel Zeit mit verbringen. Aber das bedeutet nicht, dass da auch automatisch eine ganz besondere Begabung mit einhergeht.
Ja. Und ist das dann für die Betroffenen oder für die Angehörigen der Betroffenen, hat das negative Folgen, dass diese Überhöhungen so dargestellt werden?
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was auf Social Media auch häufig durchaus gepostet wird, was ich auch gut finde, dass Betroffene diese Problematik äußern, weil es einigen passiert, dass sie dann immer wieder gesagt bekommen, ach, du bist Autist, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das sieht mir dir aber gar nicht an oder kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du autistisch bist. Ne? Und vielleicht, um da nochmal so einen kleinen Bogen zu schlagen, Autisten haben auch die Eigenschaften, dass sie häufig Verhaltensweisen, die erwartet werden, auch an den Tag legen können. Wir nennen das Maskieren. Das ist eine Fähigkeit, über die sie verfügen. Und es ist natürlich aber für die Person dann wiederum kränkend, wenn sowas gesagt wird, auch Mensch, das sieht man dir aber gar nicht an oder das hätte ich gar nicht gedacht, weil dann häufig auch eben sowas mitschwingt. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass du einen Autismus hast.
Ne? Also das heißt, eine Verurteilung dann ja.
Ja, genau. Ne? So eine Bagatellisierung des eigentlichen Leidensdruckes. Und das ist eben die Problematik. Ne? Wenn gedacht wird, Autismus geht immer mit bestimmten Begabungen oder einer wahnsinnig hohen Intelligenz einher und Betroffene erfüllen das dann sozusagen nicht, dann ist das häufig das, was die Betroffenen erleben, dass dann halt auch die Diagnose in Frage gestellt wird.
Ja, nur von Freunden und Bekannten oder auch aus der Familie? Also dass auch Eltern dann sagen, du hast ja gar nichts.
Das ist recht unterschiedlich dann, wie es dargestellt wird. Aber gerade so die Aberkennung von dem, was es vielleicht auch an subjektiven Barrieren gibt oder Einschränkungen oder Leidensdruck, ja, der dann irgendwie kompensiert wird und durch erlernte Verhaltensweisen oder Kompensationsstrategien, das Ganze halt nach außen nicht so auffällt, das wird häufig den Betroffenen gar nicht gerecht, weil die Anstrengung, die dahinter steckt, die ist oft beträchtlich und viele erfüllen halt nicht die Klischees oder stereotype Vorstellungen, wie der oder die Autistin oder Autist auch ist, sondern sind teilweise recht unauffällig im sozialen Leben und es fällt erst bei genauerer Betrachtung auf.
Tatsächlich ist es auch so, es ist nicht nur Freund oder Familie, das sind auch zum Teil Fachleute, ne? Das sind auch Personen aus dem medizinischen Bereich. Das bekommst du wahrscheinlich auch oft einmal von deinen Patienten zu hören, ich auch, ne? Dass auch zum Beispiel Hausärzte oder auch andere Psychotherapeuten irgendwie sagen, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass bei ihnen Autismus vorliegt, ne?
Findet sich an dem Begriff der Modediagnose wieder. Da kann man auf der einen Seite natürlich sagen, okay, durch soziale Medien kommen alle in Anführungszeichen auf die Idee, dass sie jetzt irgendwie im ADHS-Autismus-Spektrum sind. Da kommen dann viel zu viele zur Diagnostik. Da ist auch was dran und gleichzeitig Modediagnose impliziert ja, dass es eigentlich keine richtige Diagnose wert ist, das Ganze, und dass jeder irgendwie das Ganze so bei sich selbst entdecken kann. Und das trifft es halt auch überhaupt nicht. Es wird viel zu häufig, viel zu wenig diagnostiziert, übersehen, verbirgt sich hinter anderen psychischen Erkrankungen. Und teilweise, das könnte man auch als Vorteil sehen, kommen Betroffene selber erst auf die Idee, vielleicht auch durch Informationen im Internet oder in sozialen Medien, da könnte bei mir was aus dem Bereich vorliegen, und therapeutisch wird dann nochmal genauer hingeguckt, was ist da was dran oder ist da weniger was dran. Ja. Also es kann auch in diese Richtung gehen, und Modediagnose, finde ich, wird dem halt nicht gerecht, dass viele unentdeckt dann in der Behandlung sind und es übersehen wird.
Ja. Und das ist aber auch ein Stück weit das Spannungsfeld, was Social Media kreiert. Ne? Gerade weil da so viel jetzt über Autismus und ADHS Content erstellt wird, glaube ich, das befeuert so ein bisschen den Eindruck von Kritikern, dass es eben eine Modediagnose hat. Ne? Und dass es eine Modediagnose ist, weil eben ganz viele darüber posten und selber davon betroffen sind, dass dann plötzlich der Eindruck entsteht, huch, jetzt hat ja jeder irgendwie ein ADHS und Autismus. Ne? Was eher, glaube ich, dann ein bisschen emotional gespeist ist und gar nicht so von Zahlen unterlegbar ist. Ne?
Ja, naja, nun ist natürlich, sind psychiatrische Themen insgesamt natürlich auch nicht so, ich sag jetzt mal, wie ein gebrochenes Bein zu erkennen. Also darum wird da ja wahrscheinlich noch viel mehr Vermutungen angestellt werden.
Das stimmt, aber ich glaube, das können wir beide bestätigen, dass wir das schon beobachten, dass gerade so von Modediagnose eigentlich besonders bei ADHS und Autismus gesprochen wird. Es gibt ja auch viele andere psychiatrische Diagnosen, wie zum Beispiel Depressionen sind häufig, Abhängigkeitserkrankungen sind häufig, ne? Aber die tragen nicht so diese Überschrift der Modediagnose. Ne? Das ist eigentlich schon etwas, was noch akzeptierter ist. Und das ist, also wie Daniel schon gesagt hat, manchmal sehr auch für die Betroffenen frustrierend, ne? Wenn dann die Diagnose gar nicht ernst genommen wird und der Leidensdruck gar nicht gesehen wird.
Ja, und dann nochmal, um auf diese Wellen zu kommen von Moden, jetzt gerade auch so in Ihrem Bereich, was ist denn da im Moment der angesagteste Begriff, sag ich mal, der so auftaucht?
Genau, also was jetzt gerade häufig genannt wird, ist so die Begrifflichkeit ADHS. Aha. Genau, man hat, ich würde mal sagen, bis vor 10 Jahren ungefähr war das so in den Diagnosekatalogen, mit denen wir arbeiten, war es definiert, dass Autismus und ADHS sich gegenseitig ausschließen würden. Und heute wissen wir aber, dass es eher umgekehrt ist, dass ganz viele Menschen mit einem Autismus auch eine ADHS haben und auch umgekehrt. Und deshalb hat sich jetzt diese Begrifflichkeit ADHS, Autismus plus ADHS, entwickelt, was auch ein Begriff ist, der tatsächlich eher den Social-Media-Quellen entspringt, der jetzt eigentlich wenig wissenschaftlich genutzt wird. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwas von im wissenschaftlichen Bereich gehört hast, wahrscheinlich.
Nee, es gibt Einzelveröffentlichungen, aber das ist kein offizieller Begriff in dem Sinne. Es ist einfach das Vorliegen von zwei Konditionen, die gleichzeitig vorkommen.
Ne? Ja, das überhaupt, also wie werden Sie denn damit fertig? Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe da auf TikTok A, B, C, D, E, F, G gesehen und ich glaube, ich habe das und das. Freut Sie das oder nicht?
Ich würde es erstmal ernst nehmen, mal gucken, okay, worauf bezieht sich derjenige oder diejenige, auch auf welche Quelle bezieht er sich und was ist an Symptomatik auch da? Passt das in die Biografie auch rein? Und nur, wenn man sich in was wiedererkennt, erspart es einem ja nicht eine komplette Diagnostik. Also es ist schon wichtig, dass man auch nochmal dann eine gute Diagnostik mit einer guten Differentialdiagnostik durchgeht und nochmal guckt, was hat das mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun, was erklärt das Ganze. Man muss da auch sehr vorsichtig sein, dann schnell eine willkommene monokausale Erklärung für was zu haben, für die Besonderheiten des eigenen Lebens, was es häufig halt so nicht so trifft. Also ich würde das auf jeden Fall ernst nehmen und dann im Anschluss gucken, was ist diagnostisch auch dran.
Das einzige Problem, was wir halt haben, ist, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Ne? Also der Andrang an Nachfrage ist wirklich groß, was auch klar ist, weil wir wissen ja, dass also bei ADHS zum Beispiel im Erwachsenenalter sind so die Häufigkeiten 2-3%. Beim Autismus geht man von 1% aus. Das heißt, es sind schon relativ viele Menschen betroffen und es gibt dann doch vergleichsweise wenig Anlaufstellen, die eine Diagnostik anbieten.
Und die Gefahr bei den sozialen Medien ist halt dann das subjektives Wissen, was dort oder subjektive Erlebensweisen, die dort geschildert werden, dass es dann als Faktenwissen präsentiert wird und dann ganz schnell Verhaltensweisen beschrieben werden, die dann im Zusammenhang, also pathologisiert werden auch, die dann ganz schnell mit einer psychischen Erkrankung in Verbindung gebracht werden. Ab dem Moment finde ich das auch schwierig, weil dann sehr viele Menschen sich in psychischen Erkrankungen wiedererkennen, in dem Fall ADHS und Autismus, und das bei einem größeren Teil auch gar nicht so zutrifft.
Ja, genau. Also vielleicht sollten wir noch mal beschreiben, wie das dann überhaupt zu diesen nicht ganz sauberen Einschätzungen kommt. Also zu den nicht ganz korrekten Einschätzungen kommt. Also das eine ist ja, jemand ist betroffen und erzählt über sich. Das ist, glaube ich, so ein Fall. Und unterschätzt vielleicht auch die Macht, die er dadurch hat.
Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Dass gerade wenn man jetzt auf TikTok schaut, ist der große Teil von Menschen, die da Content bereitstellen, sind Betroffene. Ne? Und Betroffene, die natürlich stückweise Informationen von sich darstellen können, aber die natürlich auch vielleicht auf das fokussieren, was gerade in der jetzigen Lebenssituation besonders aktuell ist. Das heißt, die wenigsten Content Creator haben ja irgendwie den Auftrag, dass sie ein umfassendes wissenschaftliches, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sachlich fundiertes Komplettbild von Autismus und ADHS geben, ne? Sondern Content Creator wollen ja viel Content produzieren und so geben sie halt immer wieder tägliche Einblicke in aktuelle Situationen, die dann aber dem Zuschauer sozusagen ja nur sehr also sehr bruchstückhaft präsentiert werden. Ne? Das heißt, die Schwierigkeit ist, dass sich kein Gesamtbild dann daraus ergibt.
Das ist ja ein Ausschnitt aus einer persönlichen Lebenssituation oder einer Interpretation. Natürlich, das ist total wichtig, weil es einen entstigmatisierenden Charakter dann auch hat, wenn man einen Betroffenen kennenlernt, der dann aus seiner eigenen Lebenswelt berichtet. Gleichzeitig lässt sich das nicht auf andere übertragen. Teilweise werden auch Dinge vermischt oder einfach auch falsche Fakten, Anführungszeichen, dann auch genannt. Und ab da wird es schwierig, wenn es nicht klar gekennzeichnet ist als eine subjektive Erlebensweise, die jetzt gerade eben geschildert wird.
Ja, genau. Falsche Darstellung, abraten und zuraten zu Medikamenten zum Beispiel.
Als ein Beispiel von vielen. Ne?
Also, dass man sagt, das wirkt gar nicht. Oder nimm das, das wirkt stattdessen.
Ja, auch das ist natürlich ein großes Problem, ne? Dass gerade die Wirkung von Medikamenten natürlich sehr unterschiedlich sind von Person zu Person. Ja. Ne? Und das erlebe ich auch durchaus, dass Patienten dann irgendwie zu einem kommen und sagen, Mensch, da habe ich gehört, dem hat das geholfen, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Was natürlich gar nicht bedeuten muss, dass es auch das richtige Medikament für diese Person ist.
Ich meine, nun, Social Media ist ja etwas, ist ja ein Bestandteil unseres Lebens inzwischen. Und das ist ja nicht, die Zahnpasta ist ja nicht in die Tube zurückzubringen, sozusagen. Wie soll ich denn, oder sagen wir mal, was würden Sie sich denn wünschen? Also kann man das besser kanalisieren? Sollte man das?
Ich finde es erstmals ist auch sehr wertvoll, die Anregungen, die man dort kriegt, wie gesagt, die Erlebensweisen, die vielleicht auch neuere Erkenntnisse, die es gibt. Da gibt es auch sehr gut gemachte Kanäle auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien, was mit dem Zugewinn dann auch verbunden ist. Ich finde es nur wichtig, klar zu differenzieren, was für einen fachlichen Hintergrund hat man selber, was schildert man, und wenn man dann was präsentiert, dass man auch eine Quellenangabe hinterlässt, auf was man sich da bezieht, dass es klar wird, dass es ein objektivierbares Wissen oder vielleicht auch auf Studien sich bezogen und das ist meine subjektive Erlebensweise.
Das wäre dann die Erwartung an den,
der den Content herstellt.
Der den Content herstellt. Das ist aber keine Forderung an ihn. Also er ist ja nicht, wäre nicht gesetzlich verpflichtet dazu.
Nee, aber es wäre sehr hilfreich, auch für Betroffene oder mutmaßlich Betroffene es einschätzen zu können, was wird da präsentiert.
Ja. Und ich glaube, für die Nutzer wäre es gut, wenn sie da auch vielleicht, wenn sie sich über eine bestimmte Erkrankung oder über ADHS oder Autismus informieren wollen, dass sie da auch ein bisschen systematisch vorgehen. Ich glaube, gut ist es, wenn man vielleicht erstmal andere Quellen nutzt, um so wirklich ein umfangreiches, basales Wissen zu bekommen. Das ist ja auch durchaus im Netz verfügbar. Das ist vielleicht von Autismus Deutschland, ne, wo ja doch gutes Fachwissen auch präsentiert wird, wo man die wichtigen Fakten gebündelt sozusagen auf einen Blick hat. Ich glaube, das ist gut, um sich da so ein gewisses Grundwissen anzueignen. Und ich glaube, Social Media ist dann gut, um dieses Grundwissen mit Leben zu füllen. Dass man sieht, wie können bestimmte Symptome sich tatsächlich im Alltag präsentieren und wie geht es den Menschen damit?
Ne? Ja. Ich finde auch wichtig, trotz des entstigmatisierenden Charakters, es sind nicht alle Menschen mit ADHS oder Autismus hochfunktional und können sowas machen. Also die Betroffenen in den sozialen Medien, auf den Kanälen, sind meistens Menschen, die ein sehr hohes Leistungslevel dann auch haben. Das trifft einige oder auch viele von denjenigen, die zu uns in die Sprechstunden kommen, halt auf die nicht so zu. Und kann mir auch vorstellen, dass die sich dann nicht gesehen fühlen oder vielleicht auch in dem subjektiven Leidensdruck, der empfunden wird, oder in den Einschränkungen, dass sie da gar nicht gesehen werden.
Ja, also was Sie eben ansprachen, auf welchen Seiten man sich erst einmal informieren sollte, wenn man überhaupt Interesse hat. Vielleicht können wir das nochmal so zum Abschluss besprechen. Also was Sie zum Beispiel eben sagten, sind ja, glaube ich, Interessensseiten, also Selbsthilfeseiten vielleicht auch. Oder
ADHS Deutschland, Selbsthilfeseiten, vielleicht die offiziellen Seiten auch von Fachgesellschaften, dass man da mal drauf guckt. Da gibt es sehr gute Informationen, die man kriegen kann.
Ja. Auch Wikipedia, ne, ist heute durchaus eine Quelle, die verlässliche Informationen bietet.
Genau, ja. Und sind von da aus dann weiter zu sehen, wie man, und eben nicht alles zu glauben, was man, oder vielleicht so kann man auch sagen, guck dir mindestens 3 Videos an.
Ja, auch das macht sicherlich Sinn, dass man da so ein Gesamtbild mehr bekommt und ein Stück weit vielleicht auch auf den gesunden Menschenverstand hören. Also mir ist vor kurzem jetzt ein Video begegnet, da bin ich hellhörig geworden, wo jemand meinte, wo auch gar nicht der berufliche Hintergrund beim Profil irgendwie so richtig zu sehen war, dass man ADHS am Gesichtsausdruck irgendwie erkennen könnte. Mhm. Und also die meisten werden da wahrscheinlich schon sich fragen, ist das denn irgendwie seriös? Und da würde ich sagen, ein Stück weit auf den gesunden Menschen, also auf den gesunden Menschenverstand hören, sowas ist natürlich überhaupt nicht seriös.
Ja. Ja. Einfach kritisch sein. Und wie gesagt, man hat manche Fundstücke, die sind sehr gut und das ist total bereichernd. Und bei anderen halt ist das weniger der Fall. Aber einfach nochmal gucken, was steckt hinter diesem Kanal, wer präsentiert das und wie stellt jemand das dar, was er darstellt.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!